Guten Morgen, herzlich willkommen von meiner Seite nochmal. Eine kleine Gruppe von Menschen bewegt sich langsam fort über den steinigen, sandigen Boden. Sie entfernen sich langsam, langsam aber sicher immer weiter weg von ihrer Heimat, von bekannten Gebieten. Es sind unsichere, instabile politische Zeiten und doch brechen viele aus dem Volk auf zum Höhepunkt des Jahres, zum Höhepunkt ihrer ganzen Nation. Und die Römer, sie besetzen schon seit Jahrzehnten das Land und unterdrücken die Menschen mit harter Hand. Es ist schwer, an Geld und Arbeit zu kommen und die Steuern sind unmenschlich hoch. Immer wieder regt sich Widerstand im Volk Israel. Im Untergrund formieren sich Gruppierungen, die eine Revolution vorbereiten. Auch die Römer merken die Unruhe im Land und versuchen mit allen Mitteln, dieses aufmüpfige Volk mundtot zu machen. Überall werden Wachen und Patrouillen verstärkt, Menschenansammlungen werden ruckzuck aufgelöst. In dieser Zeit bewegt sich diese kleine Gruppe weg aus ihrer Heimat. Von Galiläa weg, vom See Genezareth, sie gehen Richtung Süden. Und Jesus selbst leitet diese kleine Gruppe an. Er hat ihnen noch nicht gesagt, wo sie hingehen. Und immer wieder schließen sich weitere Menschen, Nachfolger ihnen an, um Jesus zu erleben. Aber zurzeit sind echt viele auf dieser Route unterwegs. Am Jordan entlang gehen sie runter Richtung Süden, zum Höhepunkt des Jahres, zum Passafest in Jerusalem, der prächtigen Stadt mit dem prächtigen Heiligtum, dem Tempel. Das Passafest ist eine Erinnerung an Gottes Bewahrung in Ägypten, als der Todesengel an jedem Haus vorbeiging, an den Hütten der Israeliten. Und wenn da auf dem Türrahmen kein Blut drauf war von einem makellosen Lamm, so wurde der Erstgeborene getötet. Aber dadurch wurden die meisten, alle Israeliten, verschont. So zieht nun diese Gruppe durch das Jordantal von unten hinauf in die Berge von Judäa, hoch nach Jerusalem, hoch zum Berg Zion, zum Berg der Anbetung, da, wo ihre Väter auch schon angebetet haben. Und zum Passafest war es gut möglich, dass ca. 2 Millionen Leute da in der Stadt waren. Und die Pilger, die Jesus auf diesem Weg sehen, sie jubeln ihm zu, sie sagen, oh, das ist der Messias, er könnte der Messias sein, er kommt, er ist da. Der Mann, der uns, der Israel von den Römern befreit und das Volk zu alten Ruhm zurückführt, das ist Jesus. Er könnte tatsächlich der Verheißene sein. Er tut Dinge, die keiner kann, er heilt Menschen, er versorgt sie mit Essen, er kümmert sich um sie. Er ist ein Mann des Volkes. Das Volk steht hinter ihm und sie lieben ihn. Und das ist eine Zeit gemacht für Helden. Jetzt ist die richtige Zeit aufzustehen und ein Held in Israel zu werden. Jetzt ist Zeit für Veränderung. Aber irgendwie gibt es da ein kleines Problem, das den Menschen nicht so ganz aufgeht und sie haben nicht wirklich eine Antwort darauf. Irgendwie hatte sich Jesus mit der geistlichen Elite verscherzt. Das waren die Hohenpriester und Schriftgelehrten, die geistliche und politische Elite, das Vorbild Israels, die Männer des Volkes, das Bild eines perfekten Juden. Und Jesus sprach oft mit ihm, er brachte sich in Lebensgefahr, weil er die Hohenpriester wegen ihrer Sünde ansprach. Und sie kamen schon ganz früh in den ersten Jahren, im ersten Jahr seines Dienstes, zum Urteil, dass Jesus ein Gotteslästerer ist. Und auf dieses Vergehen stand die Höchststrafe. Nämlich die Todesstrafe, genauso wie die Störung des Sabbats, was sie Jesus auch vorwarfen. Und sie waren sich bewusst, sie mussten Jesus ausstoßen, wenn sie selbst als Elite bleiben wollten. Wenn Jesus der Messias tatsächlich war, dann war er gegen sie. Dessen waren sie sich sicher. Und der Prozess, Jesus zu beseitigen, war schon längst im Gange. Als diese Gruppe Richtung Jerusalem geht, ist schon längst hinter den Kulissen alles aktiv, Jesus zu Fall zu bringen. Nun, diese kleine Gruppe bewegt sich mit Jesus und seinen Jüngern immer weiter nach Süden und Jesus lehrt sie viel, er nimmt sie immer wieder mit und wir haben die letzten Wochen gehört, was er ihnen mitgab. Und er sagte ihnen, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Oder ist es leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht? Und dann die schockierende Botschaft für die Jünger, als dass ein Reicher wirklich in das Himmelreich kommt. Sie dachten, die Reichen, die können anbeten, die Reichen, die holen sich Opfer, die können anbeten. Das sind Männer Gottes. Aber Jesus sagt, nein, es ist schwer für sie reinzukommen. Aber bei Gott ist es möglich. Und so kommen wir, rutschen hier in unser Ereignis rein in Markus 10, in eine Unterhaltung, eine Auseinandersetzung, die die Jünger auf dem Weg führen mit Jesus. Und Jesus ist wie immer darum bemüht, sich um seine Jünger zu kümmern. Er schaut, wie es ihnen geht, ihnen verständlich zu machen, wer ist tatsächlich der Messias oder wie ist der Messias. Er ist immer wieder dabei, ihre falschen Vorstellungen vom Reich Gottes zu korrigieren. Und das ist auch übrigens unsere Aufgabe heute. Jesus möchte auch bei uns heute durch die Geschehnisse, die wir gleich durchgehen, korrigieren die falschen Vorstellungen, die wir haben über ihn, über das Reich Gottes, über das Leben als Christ. Und damit das passieren kann, musst auch du die Geschehnisse rund um Jesus verstehen. Was ist hier los? Was ist der Kontext? Was sind die Vorstellungen? Was sind die Gedanken der Jünger? Was ist hier los? Das musst du verstehen. Was möchte Jesus? Was ist sein Ziel? Warum sagt er bestimmte Dinge? Und Jesus bereitet die Jünger auf das Schlimmste vor, was kommen wird. Und die schlimmsten Ereignisse stehen unmittelbar bevor. Nur noch ein paar Tage, mehr als eine Woche, dann ist Jesus wo? Er wird am Kreuz hängen. Darauf bereitet er die Jünger vor und auch auf die Frage, die die Jünger erst nach der Kreuzigung verstehen werden. Und diese Frage ist heute auch an dich gerichtet. Jesus gab sein Leben für dich. Wem gibst du dein Leben? Das ist die Frage und auch der Predigttitel, die wir uns heute stellen. Und wir sind inzwischen in Markus 10, 32 bis 45 angekommen. Und in diesem Abschnitt sehen wir heute eine Tatsache. Wir werden eine Tatsache sehen, eine Warnung, die an uns gerichtet ist, und auch eine Aufforderung, diese drei Dinge. Und lasst uns in den Text hineinspringen, in den ersten Abschnitt, die Verse 32 bis 34. Und hier sehen wir im ersten Punkt der Predigt die Tatsache, Jesus litt für dich. Die Tatsache, Jesus litt für dich. Ich lese 32 bis 34 aus Kapitel 10. Sie waren aber nun auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie, die Nationen, werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und wir sehen sofort hier unsere kleine Gruppe von Jesus und seinen Jüngern. Und Jesus, wie wir lesen, geht vor ihnen her. Das ist sofort klar. Jesus ist der Leiter dieser Gruppe. Und dieser Leiter weiß ganz genau, wo es hingeht. Und das haben wir durch das ganze Markus-Evangelium schon gesehen. Jesus wusste immer, was er tut, wo er hingeht, was er macht. Im Gegensatz zu den vielen Skeptikern, die schon immer und heute auch noch sagen, Jesus hat einfach eine rote Linie überschritten, deswegen wurde er gekreuzigt. Jesus wusste eigentlich gar nicht genau, was er tat. Er hat die geistliche Elite verärgert und musste sterben. Es ist einfach so passiert. Aber wir sehen im Text hier, nein, Jesus weiß, wo er hingeht, Jesus weiß, was er tut. Und so macht auch Jesus den Jüngern hier klar, wo er hingeht, nach Jerusalem. Und scheinbar hat er es ihnen vorher nicht gesagt. Aber eigentlich waren sie unterwegs und da waren tausende von Leuten mit ihnen unterwegs, Richtung Süden. Aber warum erschrecken sie sich dann? Es ist so, oh, ups, wir gehen nach Jerusalem, das ganze Volk geht dahin und wir wussten es nicht. Was ist los? Wieso erschrecken sie sich vor so einer offensichtlichen Sache? Und das ist ein Punkt, den wir noch nachvollziehen werden. Und auch die Menschen um Jesus herum sind erschrocken und es scheinen Dinge nicht zu verstehen. Oder wollen sie vielleicht Dinge teilweise nicht wahrhaben? Und wir sehen 2 Gruppen hier in dem Text. Einmal sagt Jesus und seine Jünger, sie erschraken. Und dann schwenkt Markus auf die weiteren Nachfolger rüber. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Also die Nachfolger fürchten sich, die Jünger erschrecken sich. Und dann geht Markus wieder zurück zu den Jüngern und sagt, und er nahm wieder die 12 zu sich. Und die Nachfolger, also nicht die Jünger, sie haben vor allem Angst, weil sie merken, dass irgendwas hier faul, irgendwas hängt in der Luft. Sie hatten wohl gemerkt, sie hatten mitbekommen, dass Jesus ständig im Clinch mit den Hohenpriestern war. Aber war Jesus nicht der Messias, dachten sie? Wenn er der Messias war, dann würde er sie von den Römern befreien. Aber macht er das ohne die Schriftgelehrten? Und deswegen waren diese Nachfolger, das Volk war ein bisschen verwirrt. Was ist hier los? Und deswegen fürchteten sie sich. Sie wussten, es läuft auf eine Spitze zu. Es kann etwas Großes passieren und deswegen hatten sie Angst. Es läuft auf eine Konfrontation in Jerusalem hinaus. Aber die Jünger, sie erschraken. Sie wussten am meisten, aber warum erschrecken sie? Warum erschüttern sie sich ganz? Warum? Weil sie Jesus sahen. Und was macht Jesus? Was steht im Text? Er ist fest entschlossen. Sein Gesicht ist nach Jerusalem gerichtet. Er geht dahin, wo er hingehen muss. Er ist fest entschlossen, mitten hinein in die Höhle des Löwen zu gehen, in die Höhle seiner Feinde. Und sie haben das verstanden. Sie haben die dramatische Situation verstanden. Jesus geht entschlossen in seinen Tod hinein. Und Jesus geht voran und zieht diese kleine Gruppe der verwirrten, ängstlichen und verzagten Jünger mit sich. Und Jesus merkt das sehr wohl. Er sieht und weiß auch, was ihnen bevorsteht. Und deswegen nimmt er sie beiseite und lehrt sie. Er weiß, dass die schrecklichsten Ereignisse der Weltgeschichte nur ein paar Tage vor ihnen liegen. Und es wäre ganz natürlich, jeder würde verstehen, wenn Jesus sagen würde, okay, ich bin raus, ich gehe in die Wüste, bleibt hier, ich brauche Zeit mit Gott, ich muss mich vorbereiten. Nein, was macht Jesus? Er bleibt genau da stehen. Er nimmt die 12 Jünger zu sich, er schiebt sie nicht weg, er nimmt sie zu sich und erklärt ihnen das volle Ausmaß. Weil er das volle Ausmaß kennt und er nimmt sich Zeit, sie vorzubereiten. Und er prophezeit ihnen ganz genau, was passieren wird. Er erklärt ihnen, und Lukas gibt uns da mehr Einsicht, Lukas 18,31, er erklärt ihnen, was durch die Propheten auf den Sohn hin geschrieben ist. Hier ein paar Beispiele für uns zu verstehen, was ist denn auf den Sohn hin geschrieben, was ist denn prophezeit? Und ich werde einfach ein paar Bibelstellen kurz zitieren. Sacharja 13, er wird im Haus seiner Freunde geschlagen werden. Im Haus seiner Freunde, also in Jerusalem. Sacharja 11,12, er wird für 30 Silberlinge verkauft. Psalm 34,20, kein Knochen wird gebrochen werden. Psalm 22,19, seine Kleider werden verteilt. Psalm 69, sie geben ihm Essig zu trinken. Psalm 22, Gott verlässt seinen Sohn. Sein Sohn wird sagen, Psalm 22,32, es ist vollbracht. Sacharja 12,10, sie werden ihn durchstechen. Psalm 16, er wird auferstehen. Psalm 110, er wird zum Himmel fahren. Die Zusammenfassung Jesaja 53, Jesus ist der dienende Stellvertreter, der Rettung für alle möglich macht. Und Jesus selbst nennt sich in Vers 32, wenn wir reinschauen, den Sohn des Menschen. Und dieser Ausdruck drückt natürlich seine Menschlichkeit aus. Aber in Daniel 7,13 drückt es ganz klar den Messias aus. Er ist der Erlöser Israels. Er ist 100% Gott. Er ist 100% Mensch. Weil er Mensch wird, kann er für die Menschen sterben und ihre Strafe tragen. So, und diese ganzen Sachen macht Jesus wem deutlich? Den Jüngern. Er erklärt es ihnen, was los ist. Und es ist nicht das erste Mal. Und wenn ihr in die Bibel reinguckt, in der Schlachterübersetzung, habt ihr mal Überschriften. Und da steht, es ist die dritte. Das ist tatsächlich. Das dritte Mal sagt ihnen Jesus eine ähnliche Sache. Jetzt sagt er schon mehr Infos. Aber in Markus 8,31 und 9,31 gibt er schon ihnen Hinweise auf den Tod. Aber es scheint irgendwie nicht in die Köpfe der Jünger reinzugehen. Wieso muss Jesus ihnen dreimal wiederholen, dass er sterben wird? Es ist so wichtig, dass Jesus es dreimal wiederholt. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen. Und Jesus wusste von seinem Tod. Und er ist bewusst den Weg dahin gegangen. Er ist stellvertretend für die Menschen, hat er sich opfern lassen. Und wir lesen nochmal die Verse 33 bis 34 dazu. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien, ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Also nochmal, die Juden, die geistliche Elite, die politischen Leiter der Nation, die Besten, die Speerspitze der Nation, die Menschen, zu denen oder die Leiter, zu denen die Menschen aufgeblickt haben, sie werden Jesus verurteilen und ihn überliefern. Und warum tun die Juden das? Aus dem einfachen Grund auch, weil sie gar nicht selbst zu Tode strafen dürfen. Den Juden wurde das Recht entzogen zu dieser Zeit. Sie mussten es an die Römer übergeben und die römischen Soldaten taten das in vielen Akten, indem sie Jesus erniedrigten und ihn schließlich kreuzigten. Aber der Höhepunkt der Leiden Christi sind nicht all diese körperlichen Leiden, sondern der Höhepunkt ist, als sich alle gegen ihn wenden. Seine Jünger, das Volk und schlussendlich sein Vater, der ihn bestraft. Und deswegen ruft Jesus aus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus gibt ihnen auch das Ende mit. Er hört da nicht auf mit dem Tod. Er sagt den Jüngern auch genauso: Ich werde auferstehen. Ihr sollt wissen, wenn es eintritt. Ich werde auferstehen. Es ist nicht das Ende. Der Tod in sich selbst ist nicht das Ende. Da ist nun unsere kleine Gruppe. Sie geht am Jordan entlang. Fest entschlossen geht Jesus in die Situation hinein. Jesus tut das für seine Jünger, für seine Nachfolger. Er tut das für dich und für mich. Er wusste, was kommt, weil er Gott und Mensch ist. Jesus geht bewusst in den Tod. Er hat die Menschen vor Augen, für die er sterben wird. Und Markus versucht uns als Leser auch deutlich zu machen, auch dir deutlich zu machen, dass dieser Tod ist keine unglückliche Tragödie, die so passieren musste, die von bösen Menschen bestimmt wurde, sondern es war der Plan Gottes. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2,23, wo es steht: Nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben wurde. Es war ein Plan vor Grundlegung der Welt. Und das ist die Tatsache, an die wir festhalten müssen. Die Tatsache in unserem Text, die wir verstehen müssen und die Wahrheit für uns. Die Wahrheit und die Tatsache ist: Jesus litt für dich. Dieser bestimmte Ratschluss vor Grundlegung der Welt ist für dich passiert, wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst. Nichts ist hier aus einer Verkettung von unglücklichen Umständen passiert. Genauso wie in deinem Leben nichts eine unglückliche Verkettung von Umständen ist. Gott kennt jedes einzelne Detail in deinem Leben. So sicher wie er da unten am Jordan ist und weiß, er geht hoch, so sicher kennt er dein Leben. Es ist nichts zufällig passiert. Genauso wie er es vorhersagen konnte, dass er sterben und auferstehen wird, genauso kann er vorhersagen, was in deinem Leben passiert. Gott ist allwissend, weise und er liebt dich. Das ist die Ermutigung, die wir sehen. Matthäus 10,30 sagt uns das. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Jesus kennt alle Haare des Hauptes. Jesus weiß, was in der Natur passiert. Jesus weiß, wo die Fische schwimmen, ob sie nach links oder rechts schwimmen. Banales Beispiel. Aber weiß auch, wenn da ein Goldstück drin ist, womit er die Steuern bezahlen kann, wie er es einmal gezeigt hat. Das heißt, Jesus weiß, wie die Fische draußen in der Spree schwimmen. Und dann weiß er nicht, wie es dir geht. Er weiß das. Das ist die Ermutigung, die wir sehen können. Psalm 44, 22. Denn er erkennt die Geheimnisse des Herzens. Psalm 103. Denn er kennt unsere Gebilde. Er gedenkt, dass wir Staub sind. Jesus litt nicht nur für dich am Kreuz. Er ist nicht nur für dich schnurstracks ans Kreuz gegangen, sondern er geht und leitet dich heute noch ganz genauso durchs Leben. Und er hat für dich sein Wort gehalten, was er hier in Markus 10, 32 bis 34 versprochen hat, hat er gehalten. Ist sein Wort da nicht absolut sicher? Wir können es dann studieren, lesen, verinnerlichen, weil es absolut sicher ist. Es ist vertrauenswürdig. Und es gibt uns Ermutigung für jeden Bereich meines Lebens. Was ist die Tatsache, die wir jetzt gesehen haben im ersten Punkt der Predigt? Jesus litt für dich. Was er prophezeit, tritt ein. Seine Worte sind glaubwürdig, deswegen stimmt die ganze Bibel. Willst du eine Beziehung zu Jesus haben, willst du Intimität zu Jesus haben, dann kannst du das nur durch diese Seiten finden. So wie die Jünger, sie hatten Vertrauen in das Wort Gottes. Jesus zeigt, dass er das einhält. Und das ist die Ermutigung, Und du kannst nur im Heiligen Geist sein, wenn du erfüllt bist mit seinem Wort, wenn du es kennst, wenn du dir sicher bist, dass jeder Fisch, ob er nach links oder nach rechts schwimmt, dass Gott es weiß. Und genauso ist sein Wort wahr und es bestimmt für dein Leben und es wird dich ermutigen und dir Richtung geben. Und das ist der Punkt für uns heute. Jesus lebt für dich. Das ist die Wurzel, die Motivation, die Grundlage, das Fundament. Diese Botschaft müssen wir nehmen und praktisch werden lassen. Kommen wir zurück zu unserem Predigtthema. Jesus gab sein Leben für dich. Wem gibst du deins? Und die Warnung, die wir sehen, wir haben die Tatsache gesehen, Jesus litt für dich. Und die Warnung, die jetzt kommt, könnt ihr mitschreiben. Die Warnung ist Verse 35 bis 40. Stolz verblendet dich. Die Warnung ist, Stolz verblendet dich. Gehen wir weiter. Nun, Jesus hat seine Belehrung abgeschlossen und wahrscheinlich ist die ganze Gruppe ein Stück weitergegangen, weiter durch den Staub, durch die Steine. Und jetzt kommen zwei Jünger zu ihm und wollen ihn etwas fragen. Sie trauen sich nicht ganz und dann gehen sie doch zu Jesus, vielleicht rühren sie ihr an, sagen, Jesus, wir haben noch einmal eine Frage. Und lass uns jetzt diese Frage lesen in den nächsten Versen 35 bis 40. Was werden die zwei Jünger, Jakobus und Johannes, Jesus wohl fragen, nachdem er ihnen erklärt hat, dass er leiden wird und auferstehen wird? Ich lese ab 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Jesus, er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen werden in der Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen, ja, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder zur Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Ups, was ist denn hier los? Es ist eine neue Geschichte, liegt da ein Jahr dazwischen. Was ist hier passiert? Kommt es wirklich direkt danach, nach der Leidensankündigung? Nein. Johannes und Jakobus, bekannt als die Donnersöhne, fragen Jesus tatsächlich nach einem Blankoscheck, eine Blankovollmacht. Jesus berichtet von seinen Leiden und kurze Zeit später, Jesus, bitte gib uns, was wir wollen, bitte, bitte. Und das kennen wir vielleicht von uns aus der Kindheit oder von unseren Kindern. Papa, Papa, bitte, sag ja, wir machen das. Und dann sage ich dir, was ich vorhabe. Das spricht von Reife, oder? Nein, es ist ganz einfach gesagt, unreifes Verhalten. Jakobus, Johannes und Petrus, das waren die drei des inneren Kreises der Jünger. Und Jesus nahm diese Donnersöhne und auch Petrus oft mit unter seine Fittiche. Und sie waren auch kurz davor, nur ein paar Wochen, zu dritt bei der Verherrlichung Christi dabei. Sie durften diese unglaubliche Herrlichkeit von Gott ein bisschen schmecken und die Bestätigung erkennen, die Gott Jesus gab. Und wahrscheinlich war das ihnen alles, stieg ihnen das zu Kopf. Es war was Besonderes für sie. Und wahrscheinlich dachten sie, oh, ich bin dabei gewesen. Jesus hat mich mitgenommen. Und jetzt, naja, jetzt habe ich eine besondere Stellung. Ich bin was ganz Besonderes. Und tatsächlich war sogar die Mutter von den beiden dabei. Das lesen wir nicht in Markus, aber in Matthäus 20,20 sehen wir, dass die Mutter involviert ist. Und die Mutter, Markus nennt sie Salome, nee, Matthäus. Und die Mutter Salome bringt diese Bitte hervor, beschreibt Matthäus. Das ist kein Gegensatz, aber alle drei sind wahrscheinlich involviert in dieses Gespräch und die Mutter war unter den Nachfolgern mit dabei. Und Johannes beschreibt Salome als die Schwester von Jesu Mutter. Das heißt also, die Mutter von Jakobus und Johannes, den Donnersöhnen, war die Tante von Jesus. Ach so. Das heißt, ich bin nicht nur was Besonderes, aber Jesus ist verwandt mit mir. Das ist eine Familiensache, es ist was ganz Besonderes. Wir sind der innere Kreis der Familie. Wenn wir jetzt nicht einen Vorteil für uns rausschlagen, wann denn dann? Trotzdem ist für mich irgendwie das Ganze irgendwie noch verwirrend, oder? Wie stolz und selbsteingenommen muss man denn sein, sowas zu fragen? Jesus berichtet das Schlimmste, was passieren kann, und sie fragen sowas. Aber bevor wir zu schnell auf die Jünger drücken, lasst uns sie ein bisschen mehr verstehen. Was sie dachten, was sind ihre Vorstellungen? Und Jesus hatte ihnen nur ganz kurz zuvor erklärt, dass Nachfolge Kosten mit sich bringt, dass sie ihr Leben aufgeben müssen. Aber er hat ihnen auch erklärt, dass sie eine Belohnung bekommen. Und er sagte ihnen auch, dass sie im tausendjährigen Reich sein werden und regieren werden, auf 12 Thronen sitzen werden, dass sie Ehre bekommen werden. Und sie werden die 12 Stämme Israels richten. Das hat sich gut angehört für die Jünger. Würde sich für mich nie gut anhören. Ironie. Und das war auch ihre Erwartung. Sie dachten, Jesus geht da jetzt hinauf nach Jerusalem. Er wird das Königreich Gottes beginnen. Er wird regieren. Er wird uns von den Römern befreien. Und ich werde Teil davon sein. Ich möchte links und rechts neben Jesus sitzen und dabei sein. Das ist, was sie verstanden. Aber das ist nicht das, was Jesus sagte. Sondern er versuchte ihnen zum dritten Mal zu erklären, hört mal Männer, ich muss leiden. Ich muss sterben. Darf ich links und rechts von dir sitzen, wenn du regierst? Hör mal zu, ich muss leiden. Und die Jünger hatten ihre eigene Vorstellung vom Reich Gottes im Kopf. Und sie wollten diese Vorstellung nicht einfach so aufgeben. Wir können das nachvollziehen, das ist wahrscheinlich schwer für sie, über einiges zu verstehen. Das können wir nachvollziehen, aber wir sehen auch was. Wahrscheinlich wollten sie Jesus gar nicht verstehen. Warum? Aufgrund ihres eigenen Stolzes. Und Jesus kündigt seine Leiden das erste Mal in Markus 8,31 ein. Wie haben da die Jünger reagiert? Petrus kommt zu Jesus, nimmt ihn beiseite und sagt, nein, das wird dir nicht passieren. Was sagt Jesus? Weiche von mir, Satan. Okay, falsch verstanden wahrscheinlich oder nicht verstehen wollen. Nein, das passiert dir nicht. Bei seiner zweiten Ankündigung in Markus 9,31 lesen wir, die Jünger verstanden gar nichts, schreibt Markus. Und sie haben sogar Angst, sie fürchteten sich, Jesus danach was zu fragen. Also wir sehen, dass sie die Botschaft von einem leidenden Messias nicht verstanden und nicht verstehen wollten. Trotzdem war es für Jakobus und Johannes der perfekte Zeitpunkt, bevor es wirklich losging, bevor das Königreich startete, eines zu tun, ihre Position zu sichern. Ihr eigener Stolz verblendete sie vor der Wahrheit. Sie waren von ihrer zukünftigen Position so eingenommen, dass sie ihre Ohren zumachten, bildlich gesprochen, dass sie die Leiden völlig ignorierten, die Leiden, die Jesus auf sich nimmt, für sie, für ihre Errettung, damit sie überhaupt die Position bekommen können. Und eigentlich ist der Fokus dieser Passage die größte Demütigung der Weltgeschichte, das Maximum der Demütigung. Der Sohn Gottes wird gekreuzigt. Und was ist der Gegensatz, den wir in dieser Passage sehen? Im Gegensatz dazu steht der Stolz des Menschen, der eigene Nachfolger, Selbstaufgabe von Jesu im Gegensatz zur Selbsterhöhung der Menschen. Und die Schrift spricht klar gegen Stolz, Sprüche 8,13, Stolz und Übermut hasst der Herr. Alle Stolzen sind dem Herrn ein Greuel, Sprüche 16,5. Wie reagiert Jesus auf die Jünger? Mit Liebe, er antwortet ihnen, obwohl es für ihn als Gott ein Greuel ist. 1. Timotheus 3,6, Stolz kommt vom Teufel. Stolz charakterisiert die Welt. Stolz ist die Sünde, die die ganze Menschheit charakterisiert. Alle Sünden haben ihre Wurzel im Stolz. Und wir alle kämpfen oft mit Selbstzentriertheit. Das ist die Warnung, die an dich heute rausgeht in diesem Abschnitt. Stolz verblendet dich. Es verblendet deine Wahrnehmungsfähigkeit. Die Tatsache von Jesu Leiden verblasst für dich. Stattdessen wird die Selbstwahrnehmung stark wenn Stolz in deinem Leben ist. Die Lehre, die wir aus den ersten Versen mitnehmen konnten, ist, dass wir Jesus anbeten sollen. Wir sollen ihm in Selbstaufgabe folgen. Doch oft zeigt uns dieses Bild von Jesus unsere eigene Sündhaftigkeit und Selbstliebe. Und so fragt auch Markus hier, wenn dein Schöpfer für dich stirbt, kannst du dann nicht auch dein Leben für ihn aufgeben? Das ist das Leben, das für jeden einzelnen Christen bestimmt ist. Ein Leben der Selbstaufgabe. Jesus lebte diese Selbstaufgabe aktiv aus. Geduldig wiederholt er immer wieder seinen Jüngern, es geht nicht um Macht, es geht nicht um Position, es geht nicht um Geld, es geht um Leiden. Okay, nochmal, dreimal, immer wieder. Was war das Thema von Jesu Belehrung zu den Jüngern? Immer wieder das Gleiche. Und diese Selbstaufgabe ist nicht, was übereinkommt, wenn man Christ wird. Es ist nicht, oh, ich bin Christ, jetzt bin ich in der Selbstaufgabe. Es ist eine Sache, die wir aktiv anstreben müssen. Und das ist auch die Frage dieser Predigt. Wem gibst du dein Leben, wenn Jesus sein Leben für dich gab? Ein gesundes christliches Leben beinhaltet einmal, dass wir von der Sünde fliehen und ein andererseits verlangen nach einem göttlichen Charakter. Vielleicht vermischen viele Christen das heute oder tatsächlich vermischen das viele Christen heute. Und für sie heißt persönliche Heiligung einfach nur, ich bleibe aber weg von der Sünde und dann komme ich schon ins Himmelreich. Aber das ist nicht, was Jesus hier vorlebt. Er lebt nicht einfach nur, er geht nicht durchs Leben, er geht hier nicht voran und passt nur auf, dass er nicht sündigt, sondern er ist aktiv dabei, sein Leben aufzugeben für andere. Er weicht nicht aus. Es reicht nicht, einfach nur nicht zu sündigen für dich, für dein geistliches Leben. Das ist nicht das Ziel eines Christen. Und manchmal kommt es mir so vor, als wenn wir in der Kasse stehen und alle Christen liegen auf diesem Kassenband und dann düt, düt, heilig, gut, nicht sündig. Und so rutschen ganz viele Christen einfach mit ins Himmelreich, weil sie nicht gesündigt haben. Das ist ein falsches Bild. Das reicht nicht aus, als Christ einfach nicht zu sündigen und mit durchzurutschen. Wir leben wie Christus voller Selbstaufgabe, aktiv. Im Himmel wird keiner sein, der einfach nur nicht gesündigt. Ich bin da. Es ist ein aktives Leben. Und dieses aktive Leben ist auch nebenbei ein Schlüssel zum Sieg über Sünde. Wenn wir so oft mit der gleichen Sünde kämpfen, dann müssen wir einmal von der Sünde fliehen, weg von ihr, hin zu Christus, hin zu einem aktiven Leben mit Christus. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Zurück zum Text. Und Jesus sagt zu Jakobus und Johannes, er sagt ihnen frei heraus, ihr versteht gar nicht, was ihr da bittet. Um das zu erreichen, worum ihr bittet, müsst ihr die höchsten Leiden auf euch nehmen. Das Trinken des Kelches und die Taufe, wie sie hier beschrieben sind, und damit sind die Leiden gemeint. Und Jesus fragt sie eigentlich durch diese zwei Bilder, ob sie bereit sind, in den Tod unterzutauchen, in die Verfolgung unterzutauchen, in das Märtyrium unterzutauchen. Und in ihrer Antwort sehen wir ganz klare Selbstüberschätzung. Ja, ja, ich kann das. Du wirst sterben, ich werde auch sterben. Ich bin dabei. Völlige Selbstüberschätzung. Aber zum Glück haben wir Jesus, der gütig ist. Denn Jakobus war tatsächlich, und das prophezeit er ihnen auch, ihr werdet auch den Kelch trinken. Jakobus war der erste Märtyrer, der für Christus gestorben ist. Johannes war der letzte Märtyrer der zwölf, der für Christus gestorben ist. Aber trotzdem kann in unserem Leben Position im Reich Gottes nicht einfach so eingefordert werden, sondern allein Gott bestimmt, was auch Jesus sagt. Es ist bestimmt von Gott, wer welche Position bekommt. Es geht nicht darum, dass wir diese Position einfordern können. Stolz, Selbstüberschätzung, Selbstliebe, das ist, was Position einfordert. Dieser Stolz macht blind für die Wahrheit von Christi Selbstaufgabe. Aber wer etwas gelten möchte, das sagt jetzt Christus, der muss sich selbst aufgeben. Und das ist die Frage, die uns weiterhin beschäftigt. Wem gibst du dein Leben? Jesus gab dein Leben für dich. Und wir haben jetzt die Wahrheit gesehen in Versen 32 bis 34. Jesus litt für dich. Dazu kommt die Warnung, die wir gesehen haben, 35 bis 40. Stolz verblendet dich. Und jetzt kommen wir zur Aufforderung im Text, die letzten Verse bis 45. Und die Aufforderung ist, dein Leben ist nicht für dich. Die Aufforderung in den letzten Versen ist, dein Leben ist nicht für dich. Gehen wir zurück zu unserer Gruppe. Und wahrscheinlich gehen sie so ein bisschen weiter. Und die ganze Diskussion ist natürlich den anderen Jüngern nicht einfach so, oh, die sprechen irgendwas, ich höre nicht zu. Was reden die da? Es geht um das Himmelreich Gottes, wer wo sitzen wird. Und sie regen sich furchtbar auf, würde ich natürlich auch. Da sind die zwei aus meiner Gruppe und sie fragen heimlich Jesus, wir sind Familie, wir möchten mitregieren mit dir. Und sie regen sich furchtbar auf. Das ist doch unfair, wieso macht ihr das? Warum regen sie sich auf? Weil es ihre Heiligkeit gestört hat? Weil sie dachten, oh, ist aber kein guter göttlicher Charakter bei euch? Nein, sie regen sich auf. Ich habe gar nicht die gleichen Trümpfe in der Hand wie Jakobus und Johannes. Ich bin nicht Familie. Ich kann das Jesus gar nicht fragen. Sie regen sich auf, dass sie nicht schneller darauf gekommen sind, Jesus zuerst zu fragen. Und lasst uns die Verse 41 bis 45 dazu lesen. Ab 41. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen. Kommt her, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So ist es aber nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die anderen Jünger wurden nicht unwillig, weil sie geistlich angegriffen waren, sondern auch, weil sie Position begehrten. Woher wissen wir das? Aus diesem einen Vers? Nein, es ging ständig. Es war das Top 3, Top 1, Top 2 Thema der Jünger. Sie kämpften ständig um ihre Stellung. Wer ist der Größte unter uns? Wer ist am nächsten an Jesus dran? Und dafür kämpften sie und gingen über Leichen. Das genau erklärt ihnen Jesus jetzt. Er sagt ihnen, ihr wisst doch, wie die Herrscher herrschen. Wisst ihr es nicht? Kennt ihr die Römer nicht? Kennt ihr nicht euer eigenes Volk? Das wisst ihr doch schon. Aber ich erzähle euch jetzt was, was ihr noch nicht wisst, noch nicht verinnerlicht habt. Und die Jünger hielten immer noch fest an ihrer Vorstellung, als das Reich Gottes, als eine glorreiche Herrschaft mit Macht und Gewalt in Israel. In diesem Reich wollten sie die Position haben. Und Jesus erzählt ihnen die Wahrheit vom Reich Gottes. Was ist das tatsächliche Reich Gottes? In diesem Reich, nicht in dem Reich, in dem ihr euch, das ihr euch vorstellt, in dem tatsächlichen Reich Gottes, hat der höchste Diener, der größte Diener die höchste Position. Und so sollten die Jünger auch jetzt schon leben. Und Jesus geht noch viel weiter in Vers 44. Der Größte im Reich Gottes ist der größte Sklave. Der Größte soll der Sklave aller sein, sagt er. Was ist ein Sklave? Ein Sklave ist noch tiefer als ein Diener, wenn man über Stellung nachdenkt. Er ist das Eigentum jemand anderes. Er ist nicht sein eigenes Eigentum. Er gehört einer anderen Person. Und er tut alles, was diese andere Person sagt. Na, was bedeutet das jetzt für uns? Jeder in deinem Umfeld, jeder in deinem Leben ist dein Herr. Jeder um dich herum, in deinem Umfeld, ist eine Person, der du dienst, weil du ihr Sklave bist. Das ist das Himmelreich Gottes. So funktioniert das Reich Gottes. Hast du nicht so gedacht? Tja, falsch gedacht. Wie die Jünger. Sie haben es auch nicht gedacht. Die Jünger warten auf ein anderes Reich, wo sie regieren, wo sie herrschen, wo sie sagen, wo es lang geht. Immer wieder sagt Jesus, nein, nein, Johannes, nein, Arthur, es geht um ein anderes Reich. Dein Stolz verblendet dich. Verstehst du das nicht? Und als das Maximum, als den krönenden Abschluss gibt Jesus seinen Jüngern nochmal seine Leiden als Vorbild für sie mit. Vers 45. Schaut, wie der höchste Diener die höchste Position bekommt. Dennoch, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der größte Diener und Sklave aller Zeiten war Jesus. Er hat den größten Dienst vollbracht. Der König des Königreiches kommt, um Sklave zu sein. Das ist kein normaler, gewöhnlicher König. Er hat sich als Herrscher gedemütigt, wurde Mensch. Er ist das perfekte, reine Lamm, gestorben für Sünder. Und wir sehen in 45, er zahlt das Lösegeld. Ein Lösegeld wurde für Sklaven bezahlt. Er wurde freigekauft, erlöst von seiner Position. Jesus zahlte das Lösegeld an Gott, um Menschen, um seine Erlösten zu befreien. Dadurch wurde der Zorn Gottes besänftigt. Und dieses Lösegeld von dem perfekten Menschen Jesus gilt als Lösegeld für viele, wie es hier in Vers 45 steht. Für diejenigen, die ihm glauben und nachfolgen. Ein Leben, ein perfektes Leben, was ist das, was viele hier ausdrückt im Vers 45. Ein Leben gibt der Lösung für ganz viele Leben. Das ist Jesu Dienst. Das ist, warum er Diener und Sklave wurde. Und die große Frage immer noch in dieser Predigt ist, Jesus gab dein Leben für dich. Wem gibst du jetzt dein Leben? Und die letzten Verse machen diese Aufforderung deutlich. Dein Leben ist nicht für dich. In welchem Königreich lebst du? Gehörst du zu Christi geistlichem Königreich? Dann kennst du auch die Spielregeln dieses Reiches. Jesus als Herrscher ist der Diener aller geworden, damit auch du der Diener aller wirst. Also, um wen geht es hier? Um dich? Nein, ich bin nicht stolz, nicht um mich. Okay. Geht um die anderen? Aber auch um uns. Was lernen wir hier? Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel. Jesus gab sein Leben für dich. Die Tatsache, die uns motiviert, und die wir gesehen haben, ist: Jesus litt für dich. Die Warnung, die wir gesehen haben, ist: Stolz verblendet dich. Die Aufforderung ist: Gib dein Leben. Dein Leben ist nicht für dich. Und was heißt das Ganze jetzt? Wie soll ich das denn jetzt ausleben? Für wen soll ich das ausleben? Wie sollen wir das als Ecksteingemeinde leben? Sollen wir unsere Jobs verlassen, der Diener aller werden? Nein, das heißt es nicht zwangsläufig. Aber Gottes Königreich soll die Nummer eins in unseren Gedanken, in unserem Leben sein. Gott und Jesus sind die Nummer eins. Das heißt, dein Job, deine Stellung ist nie die Nummer eins in deinem Denken, Handeln und in der Ausrichtung. Jünger machen, Evangelisation, das ist der Auftrag, den wir bekommen haben als Christen. Und auch dein Auftrag. Ja, was heißt das denn jetzt? Das heißt, du gibst dein Leben auf. Dein ganzes Denken, deine Motivation, es dreht sich nicht um deine Freizeit, es dreht sich nicht um dich selbst, es dreht sich nicht um alles Mögliche, sondern du drehst dich um Christus, du gibst dein Leben, alles, was du hast, auf für dieses Ziel, damit Menschen von Christus erfahren. Das heißt, wenn ich in die Arbeit reinspaziere, oder da bin ich nicht einfach nur im Fokus, ich arbeite und mache alles und das ist gut und richtig und wir sollen ein Vorbild sein. Aber in meinen Gedanken lebe ich Selbstaufgabe, indem ich mich um Christus drehe, indem ich mich um meine Menschen, um die Menschen um mich herum kümmere. Das ist die Ausrichtung und unsere Gedanken. Auch als Hausfrau und Ehemann, deine erste Priorität ist in diesem Fall dein Ehepartner. Du bist der Diener von ihnen, von den Kindern. Auch wenn du Ehemann bist, bist du der Sklave deiner Frau. Das Königreich Gottes. Wie hat Christus sich verhalten? Er ist der Diener von allen geworden. Um dein Leben für andere überhaupt geben zu können, musst du unter Menschen sein. Suche Gemeinschaft, Kontakte. Du kannst nicht von zu Hause aus über Online-Gottesdienste oder irgendwas, die haben ihren Vorteil, ja. Aber du kannst nicht unter Menschen sein und sagen, ich bin ein Diener. Funktioniert nicht. Du musst unter Menschen sein. Und deswegen haben wir in der Gemeinde auch diese Angebote, Gottesdienste, Jugendkreise, der noch kommt, Hauskreise, verschiedene Möglichkeiten, Männer-, Frauenkreise, das sind nicht einfach nur Programme, damit es uns besser geht. Das sind Möglichkeiten, deine Berufung auszuleben. Deswegen haben wir oft schwache Gemeinden, weil es Gemeinden sind voll mit isolierten, unabhängigen Menschen, unabhängigen Gemeinschaften. Es ist okay zu kommen, zu konsumieren, zu gehen. Aber das ist nicht das Königreich Gottes. Wie nennen wir eigentlich das Ganze hier, was wir hier machen? Wir nennen es Gottesdienst. Man dient Gott, indem man ihn anbetet. Wie anbetet? Indem man den anderen dient. Eigentlich könnten wir das Ganze hier auch Bruderdienst, Geschwisterdienst nennen. Es geht einher, hört sich komisch an, aber das ist, wo es hingeht. Ja, komm, Kathi, schnell, wir fahren zum Geschwisterdienst. Alles okay? Aber das sind Eselsbrücken für uns, wie wir verstehen, was ist unsere Aufgabe hier. Aber um ehrlich zu sein und bei der Wahrheit zu bleiben, die Zeit und Arbeit, die wir immer investieren, ist nicht einfach und braucht viel Zeit. Manchmal Jahre. Wenn du in eine Person investierst, dann dauert das Jahre. Aber wovon sprechen wir? Es ist nicht eine Happy-Clappy-Gemeinschaft. Wir kommen, wir trinken zusammen, es ist kein Zuckerschlecken. Und wir benutzen nur die Heiligkeit und die Gemeinschaft als eine Art, oder die Hingabe als eine Art Akkuschrauber, als ein Werkzeug. So, ich benutze es einmal und dann habe ich meine Hingabe wieder. Oh, diese Woche werde ich einmal mich hingeben, einmal dienen, dann nicht mehr. Das ist nicht, wovon Jesus spricht. Das ist nicht einfach nur ein Werkzeug, das ich in meiner Heiligung benutze. Heute wende ich Hingabe an. Jesus spricht wovon? Von deinem ganzen Leben. 100%. Und jetzt die große Sache. Wie schaffen wir das? Nur Christus allein kann dein Herz so verändern, dass du das leben kannst. Nur Christus allein verändert dich so, dass du ihm nachfolgen kannst. Nur wahre Christen, wahre Gläubige können das wirklich tun. Nur wahre Christen können Verlangen danach haben, ein Sklave zu sein. Und das musst du wissen, dass du nichts aus dir alleine schaffst. Du musst dich voll auf den Heiligen Geist verlassen, um so dienen zu können. Das ist genau der Punkt, den wir auch bei den Jüngern sehen. Sie verlassen sich auf ihre eigene Stärke, auf das, was sie können, auf ihre Position. Wir können das. Wir gehen mit dir in den Tod. Wir machen das. Wir sind dabei. Das ist Selbstvertrauen. Stärke in dir selbst. Such aber nach der Selbstaufgabe deiner selbst, deines Lebens. Trenne dich nie von Gott, nie von seinem Wort. Kenne Christus, damit du werden kannst wie er. Und bevor ich abschließe, muss ich noch die Jünger retten, weil ich so viel auf ihnen rumgetrampelt bin heute. Und ich bin froh, dass wir durch den ersten Johannesbrief gehen. Und wenn wir 1. Johannes 3,16 aufmachen, sehen wir, was mit diesem einen Donnersohn passiert ist. Und er schreibt so ziemlich am Ende seines Lebens Folgendes in 1. Johannes 3,16. Es ist immer interessant zu sehen, was dieser Donnersohn, hat er sich verändert am Ende seines Lebens? Ist er immer so gleich geblieben? Hat er jetzt eine Position bekommen? Hat er keine Position bekommen? Was sagt Johannes hier? 1. Johannes 3,16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ist es der gleiche Autor? Ist es die gleiche Person? Hat nicht diese Person gesagt, ich möchte links oder rechts von dir sitzen? Hier sehen wir, dass die Jünger es verstanden haben. Sie haben die Liebe erkannt. Jesus gibt sein Leben hin. Und er drückt es sehr gut aus im zweiten Teil. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben zu lassen. Es liegt heute oder als Christ eine Schuld auf dir. Nicht die Schuld der Sünde, sondern die Schuld, dass du für deine Brüder, für deine Geschwister dein Leben hingibst. Und solange du das nicht auslebst, lebst du nicht Christi Befehle, sein Ziel für dich aus. Die Jünger haben es letztendlich verstanden. Das heißt, es gibt noch Hoffnung für dich und mich. Jesus gab sein Leben für dich. Wem gibst du dein Leben? Und als Jesus da am Kreuz hing, da wusste er ganz, ganz genau, was er macht. Und in seinem Kopf war nicht eine undefinierte Masse von Menschen. Oh, ich sterbe für Menschen. Er hatte Menschen im Kopf. Er hatte jeden Einzelnen, für den er starb, im Kopf. Er wusste, für wen er starb. Er dachte an dich, als er am Kreuz hing. An wen denkst du, wenn du dein Leben aufgibst? Welche Person dienst du? Wem willst du mitnehmen auf dem Weg ins Königreich Gottes, wenn Jesus wiederkommt? Jesus starb für dich. Wem gibst du dein Leben hin? Lass mich beten. Unser Vater, deine Liebe ist so groß und wir danken dir, Jesus, dass wir sehen, wie sicher du ans Kreuz gingst. Du warst nicht einfach nur ein Mensch, du warst Gottmensch. Du bist in den sicheren Tod gegangen. Du hast dich nicht um dich selbst gekümmert. Du hast deinen Jüngern gedient. In den schrecklichsten Stunden vorher warst du für andere da, wo wir uns zurückgezogen hätten. Wir laufen wie die Jünger weg vor dem Auftrag, obwohl wir vorher schreien, dass wir die Größten sind. Für diese Menschen hast du Hoffnung. Für diese Menschen hast du Hoffnung, die ihren Stolz erkennen und ablegen und erkennen, sie leben nicht aus sich selbst. Für die größten Versager bist du gestorben und wir danken dir für diese Liebe, die wir sehen, dass du für viele dein Leben hingegeben hast, dass du sie rettest. Und wir danken dir für die Sicherheit, die wir in dir haben. Genauso sicher, wie du ans Kreuz gegangen bist, genauso sicher bist du in unserem Leben, was heute passiert, wo du uns hinstellst, mit welchen Menschen du uns konfrontierst, mit wem wir reden sollen, wer mit uns redet, wer uns ermutigt, wen wir ermutigen. All das hast du schon für uns getan. Und wir möchten in dir bleiben, dein Wort kennen, dich kennen, damit wir das ausleben können. Und wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass wir diesen Auftrag leben, dass wir uns hingeben für die Menschen um uns herum. Dafür bitten wir dich heute und wir wollen in den Lobpreis mit einstimmen und erkennen, wie groß du bist. Du bist der größte Diener aller Zeiten gewesen und bist es auf ewig. Wir werden einmal bei dir sein und die Male in deinen Händen sehen und erkennen, diese Male sind für uns. Und dich wollen wir heute anbeten und dich ganz einfach bitten, gib uns Kraft und Weisheit, unser Leben hinzugeben, unseren Stolz hinter uns zu lassen. Und wir brauchen dich dafür. Amen.